So, es gibt so eine Studie, da stehen drin, 95% der KI-Projekte scheitern aktuell und das liegt vor allem daran, dass technisches Know-how fehlt, personelle Ressourcen und da gehen wir halt rein und befähigen. Erstmal Strukturen schaffen, ne? Das war natürlich ein großer Kulturclash. Die Handwerker draußen, böse draußen, faulen Leute drinnen im Büro und dann erstmal diese Kultur zusammenzubringen.
Gerade vor kurzem eine Studie gelesen, dass gerade Unternehmen, die in der KI-Adoption sozusagen relativ weit sind, eher Stellen dazu nehmen, weil sie so verstanden haben, was für Möglichkeiten wir eigentlich haben, wie viel schneller wir arbeiten können.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Eva, ich starte immer mit einer steilen These.
Bin gespannt.
Und deine steile These, die ich dir mitgebracht habe, ist, die meisten Unternehmenskäufer schaffen es ohne System nicht, aus einem Unternehmen mehrere zu machen.
Spannend.
Was würdest du sagen? Trifft es zu?
Ich finde solche Thesen ja grundsätzlich immer ein bisschen schwierig und würde mir jetzt angucken, sind die Daten dahinter? Was ist die wissenschaftliche Evidenz? Ne? Und sicherlich sieht man das an der einen oder anderen Stelle, aber ich würde jetzt erstmal fragen, wie kommst du denn da drauf?
Ich überlege so ein bisschen, also ein Unternehmen zu gründen ist ja so ein bisschen, oder aufzubauen ist ja quasi erstmal eine Grundlage, das kann ich so ein bisschen handeln, aber wenn es darum geht, eigentlich zu multiplizieren, brauche ich dann nicht eigentlich irgendwie eine Art System oder brauche ich nicht eine Systematik, aus der hier heraus sozusagen eigentlich mich multiplizieren kann. Das ist so ein bisschen das wäre jetzt die Hypothese, ist aber keine wissenschaftliche Grundlage dahinter.
Ja, absolut. Ich würde immer empfehlen und sagen, Blaupause, Blueprint, erstmal angucken, Sollprozesse identifizieren, aufnehmen, BIs definieren und dann daraus Ableitungen treffen. Und natürlich macht es, also wenn man mehrere Unternehmen aufbaut, macht es immer Sinn, von Anfang an darüber nachzudenken, okay, wenn ich das jetzt einmal so mache, produziere ich dann diesen Fehler 15 Mal oder habe ich dann einen Prozess, der skalierbar ist in Zukunft? Und genau, also von daher würde ich in dem Falle deine These unterstützen.
Okay, also meine heutige Gästin baut Unternehmen und zwar nicht nur eins, sondern hat in der Zeit sogar 11 draus gemacht. Du hast bei 1,5 Grad als Head of Operations bist du angefangen, bist zur Prokuristin geworden, dann in die Geschäftsführung und hast ein Expansion-Programm sozusagen entwickelt, das aus einer Idee mehrere Standorte macht. Mit Teams, KPIs, skalierbaren Prozessen und das Ergebnis im hohen, kann man sagen, zweistelligen Millionenbereich. Ich würde sagen, du stehst vor einer Frage, die sich viele Bypreneure stellen sollten. Was passiert eigentlich nach dem Kauf? Wie baut man aus einem Unternehmen ein System, das sich wiederholen lässt? Und heute baust du mit Ankerkern den KI-Baukasten für den Mittelstand. Eva, willkommen im Bypreneur-Podcast.
Hey, danke, dass ich da sein darf.
Wir starten immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, weil wir wollen so ein bisschen dich aus der Reserve locken. Das ist der unvorbereitete Teil und darfst du gerne ein bisschen gucken, wie es für dich passt. Ich gebe dir zwei Stichworte und du entscheidest dich für ein und sagst dann, warum du dich dafür entschieden hast. Bauchgefühl oder Blueprint?
Blueprint. Ich bin, also deswegen, ich habe gerade kurz gewartet, weil du gesagt hast, ja, aus der Reserve locken. Ich bin, also persönlich bin ich jemand, der absolut niemals unvorbereitet in Termine geht. Ich bin komplett davon überzeugt, dass es eine strukturierte Vorgehensweise braucht, dass man in Prozessen denken muss. Ich mag KPIs und von daher für den Unternehmensaufbau würde ich immer sagen, Blueprint, aber natürlich ist das Bauchgefühl super wichtig, ne? Also gerade wenn es darum geht, die richtigen Leute einzustellen, eine Kultur zu schaffen, sollte man auch immer seinen Instinkten folgen, hast recht, aber Blueprint.
Super. Standort 1 oder Standort 11? Was ist leichter?
1. Na, ich revidiere. Okay. Also 11 ist natürlich leichter später, weil du dann die ganzen Erfahrungen aufgebaut hast aus Standort 1. Also 11. 11 ist leichter. Letztendlich aber macht eins auch auf gewisse Maße mehr Spaß, weil du erstmal loslegst, ganz viel lernst, einfach machst. Und bei 11 ist es dann schon, dass du vielleicht auch gewisse Strukturen schon vorgegeben hast und dann nicht mehr so kreativ sein kannst.
Wo fühlst du dich wohler? In der Strategie oder in den Operations?
Im Zweifel Operations. Also genau, warum? Ich mag dieses Anpacken. Ich mag sich in Dinge reinfräsen und drüber nachzudenken. Also genau, sich wirklich in Prozesse reinzudenken. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich 100% so ein Operations-Mensch bin, weil ich dann tatsächlich auch irgendwann das Interesse für das letzte Schräubchen verliere und dann lieber Dinge zusammenführe. Also ich würde sagen, 60% Operations, 40% Strategie, beides.
Okay. Wo bist du mehr zu Hause, im Startup oder im Mittelstand?
Ich mag Mittelstand, also der Mittelstand ist ja, den kannst du ja gar nicht irgendwie festnageln, ne? Also was, ja. Also vielleicht erstmal 90% des Mittelstands sind kleine Betriebe. Wenn ich jetzt an den deutschen Mittelstand denke, denke ich an die mittleren bis größeren, vor allem familiengeführten Betriebe. Und ja, und ich finde es einfach wahnsinnig toll zu sehen, so vierte Generation, da hat irgendwann jemand mal 1955 nach in der Nachkriegszeit ein Ingenieur sich Gedanken gemacht, wie man eine tolle Markise irgendwie herstellen kann und daraus ist ein Riesenunternehmen erwachsen. Und du hast halt Unternehmer, die sehr an Substanz, Nachhaltigkeit, nicht im ökologischen Sinne, aber so im Sinne von Langfristigkeit, Partnerschaftlichkeit denken, die sich ein Ökosystem aufgebaut haben, die vielleicht heute hier und da mal ein bisschen länger brauchen, um eine Entscheidung zu treffen, die nicht immer mehr so schnell und agil sind wie ein Startup, aber das hat so Hand und Fuß und von daher, ja, also idealerweise natürlich kombiniert, die Agilität und Dynamik eines Startups und die KPI-Drivenness und das, aber trotzdem finde ich, mag den Mittelstand, ich fühle mich da sehr wohl.
Eine letzte, und das ist die Kategorie Deal oder No Deal. Stell dir vor, du bekommst die Chance, einen profitablen Mittelständler zu übernehmen. 5 Millionen Umsatz, stabile Marge, solides Team. Mhm. Aber es ist kein einziger Prozess dokumentiert. Es gibt kein KPI-System, keine Struktur. Alles steckt im Kopf des Inhabers. Würdest du kaufen oder nicht?
Ich würde eine DD machen, würde es mir ganz genau angucken und würde erst schauen, ob wir das Wissen aus dem Inhaber rausbekommen. Weil wenn es alles in dem Kopf von dieser einen Person ist und es ist meistens nicht nur der Kopf, wo das Wissen ist, sondern es sind dann auch die Leute, die dieser einen Person folgen, dann ist das Wissen weg und alles hängt mit dieser Person und damit, welchen Unternehmenswert kaufst du dann faktisch noch? Von daher, ich würde mir das ganz genau angucken, bevor ich eine Entscheidung treffe. Oder halt versuchen, das gibt's ja auch, aber es funktioniert ja in der Regel nicht so gut, sich zumindest den Altinhaber in den Beirat zu nehmen und auf jeden Fall mit dem irgendwie einen Prozess zu vereinbaren, dass er einen begleitet. Aber nochmal, das Interesse ist halt nicht mehr da, ne? Entweder sich mit dem irgendwie auszubaldovern, okay, wenn du ein Jahr noch dabei bist, dann gibt es nochmal einen Teil vom Unternehmenskauf, irgendwas in die Richtung. Aber ich würde sagen, sehr viel Arbeit.
Ja. Schön. Das so viel zu aus der Reserve locken.
Okay,
aus
gut, der, ich
aus
bin
der
warm.
Aus der Kategorie, ja. Also du bist in diesen operativen Maschinenraum der Firmen eingestiegen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie ist es so ein bisschen dahergekommen, aus der Beratung dann eigentlich ins Operative zu gehen?
Ja, also Beratung war damals, das ist ja schon ein paar Jahre her, ein perfekter Berufseinstieg. Ne? Also du hast angefangen, du hast sehr viele Betriebe gesehen, du hast sehr viele unterschiedliche Branchen gesehen. Ich war von Anfang an schon immer in der Energiewelt tätig, damals noch primär Fokus auf die alte Energiewirtschaft. Und du lernst arbeiten. Also ich finde Beratung, ich würde das, vielleicht heutzutage ist es ein bisschen schwieriger mit KI, aber ich finde, das ist ein guter Berufseinstieg, um erstmal überhaupt irgendwas zu lernen und zu können, nachdem man irgendwie von der Uni kommt, sich selbst strukturieren zu können. Und mir hat dann, obwohl wir sehr operativ, also für eine Beratung auch gearbeitet haben, also eher so als verlängerte Werkbank, aber mir hat dann immer dieses, ne, du berätst, du machst eine Empfehlung und dann fehlt halt dieser Umsetzungspart, das hat mir schon gefehlt. Und und dann hatte ich immer das Ziel, mit 30 wollte ich eine Weltreise machen, das habe ich dann gemacht. Und als ich von der Weltreise zurückgekommen bin, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt mache ich ja was ganz Tolles, jetzt gehe ich in die Startup-Welt. Hatte da ehrlicherweise gar nicht so viel Ahnung, was ich da mache. Dann bin ich erstmal selbstständig gemacht und wollte dann quasi so Startups beraten und die so zusammenbringen. Und im Zuge dessen habe ich mich dann von einem Startup anheuern lassen. Das war Eigensonne, gibt's leider nicht mehr. Die haben Photovoltaikanlagen übers Internet verkauft und mit eigenen Handwerkern installiert. Und ich war da die rechte Hand vom COO und der Job war ein Drittel Prozesse, ein Drittel Produktivität steigern und ein Drittel jeglicher Scheiß. Und I loved it. Diese Dynamik, also ich bin da eingestiegen, ich glaube, da waren so 40 Mitarbeiter, als ich gegangen bin, waren 250 und wir haben den kompletten Operations-Bereich aufgebaut von erstmal Strukturen schaffen, ne? Das war natürlich ein großer Kulturclash, die Handwerker draußen, böse draußen, faulen Leute drinnen im Büro und dann erstmal diese Kultur zusammenzubringen, dann ja, Teams aufzubauen, Handwerksteams zu hiren und dann aber auch diesen Counterpart. Also letztendlich ist da so ein bisschen das Operative in mir, so dieses Macher ist so voll rausgekommen. Das war so der Start.
Ja.
Und und so super die
Geschichte. Wie habt ihr das Kulturthema gelöst? Also wie seid ihr dem Herr geworden, könnte man sagen?
Also ich glaube, wir haben das Kulturthema nie komplett auflösen können.
Ja, ja.
Das ist was ich bei 1,5 Grad, was wir besser gemacht haben und was ich da auch auf jeden Fall besser verstanden habe, weil wir waren zu weit weg. Also wir haben halt versucht, im Büro Prozesse rund um die Baustelle zu optimieren, ohne nah genug dran zu sein, bei den Kunden, bei den Handwerkern draußen im Feld. Also das heißt, wir hätten viel mehr, die Büroleute hätten viel häufiger draußen sein müssen. Wir hätten nicht nur zentrale, sondern dezentrale Strukturen etablieren sollen. Das war ja dann bei 1,5 Grad anders und dadurch auch besser.
Okay. Du hast im Nebensatz gesagt, die Firma gibt es nicht mehr. Das heißt, Übergang, ist es dann irgendwann geschluckt worden oder gibt es die Firma gar nicht mehr? Oder?
Insolvent.
Okay. Das war dann auch sozusagen das Ende deiner Angestellten-Daseins in dieser Firma oder bist du früher gegangen?
Nee, ich bin früher raus. Im Endeffekt, das war ein Corporate-Venture mit den Vor- und Nachteilen, die es da gibt, wenn du Gründer von extern reinnimmst, die im Endeffekt halt nicht eine von Gründer von Anfang an sind. Ich glaube, das ist klar, was ich sagen will. Und ich bin dann vorher raus, das ging dann noch ein paar Jahre weiter und und bin dann zu 1,5 Grad.
Okay. Wie ging es da weiter?
Ja, also 1,5 Grad in der nutshell, als ich da gestartet bin, gab es das C-Level auch noch nicht komplett und so 3-4 Leute. Und wir haben einfach losgelegt. Also das war eine ganz, ganz andere Geschwindigkeit. Wir haben wirklich, so wie man es sagt, eigentlich auch die Rakete gebaut, während sie unterwegs war. Es war schon, Philipp Schröder ist ja der CEO von 1,5 Grad, der hatte war natürlich auch geprägt durch Tesla und die Tesla-Kultur hatten wir dann auch. Und dann haben wir erstmal losgelegt. Und 1,5 Grad ist ja ein M&A-Case gewesen. Initial. Das heißt, es wurden Handwerksbetriebe gekauft, digitalisiert und integriert. Und mein Job war es, das am Anfang zu machen. Und dann, nach circa so einem Jahr, haben wir aus den zugekauften Betrieben einen sogenannten Blueprint entwickelt und dann angefangen, eigene Betriebe aufzubauen in ganz Deutschland. Das heißt, ich bin dann, habe die Expansion geleitet, so wie du es eingangs auch gesagt hast. Ich bin nicht Teil der Geschäftsführung geworden, sondern wir haben eine neue Gesellschaft gegründet. Da war ich erst Prokuristin, dann in die Geschäftsführung Und dann haben wir eigene Betriebe, die alles gemacht haben, von Vertrieb, Auftragsabwicklung, Service. Am Anfang gab es dann, also wirklich alles gemacht haben, aufgebaut. Und genau.
Welche Targets habt ihr da geguckt? Also wenn ich mir das so vorstelle, Solarbetriebe gibt's da irgendwie, da guckst du dir deine Longlist an. Was waren die Kriterien, nach denen ihr da quasi ausgewählt habt? Was ist ein spannendes Target?
Also ich direkt war nicht bei der Auswahl involviert, aber es war schon so, dass man gesagt hat, also nicht die ganz kleinen Betriebe, schon einen gewissen Digitalisierungsgrad, und man hat vor allem darauf geachtet, dass die Inhaber die Motivation mitgebracht haben, 1,5 Grad auch die kommenden Jahre mit aufzubauen. Das war super wichtig. Ja. Da wurde von Anfang an ein Modell gestrickt, das quasi eine Incentivierung ermöglicht hat, sodass die nicht einfach nur einen Verkauf gemacht haben, so nach dem Motto, nach mir die Sintflut, sondern incentiviert waren, zu skalieren und zu wachsen.
Ja, also im Prinzip, jetzt kann man den Link machen zu der Frage vorhin, also zu dem Deal oder No-Deal, also die Frage, wie gelingt es eigentlich, jemanden zu incentivieren, in so einem größeren Konstrukt ja mit reinzukommen und zu sagen, so, ich bin von der größeren Vision wirklich irgendwie fasziniert, wir kriegen das hin und ich bleib an Bord. Ja, spannend. Wie schnell seid ihr da gewachsen? Also ich stelle mir das so vor, du kriegst sozusagen also dann aus dem M&A-Deal-Team sozusagen regelmäßig irgendwie Leute die Glocke und alle 2 Monate kommt ein neuer Deal durch die Tür und dann sagt es so, Eva, da ist der Jürgen, ruf den mal an, das ist der alte Inhaber, du darfst loslegen.
Ja, also genau so war es. Also ich bin eingestiegen, da gab es schon die ersten 6 Zukäufe. Das Team, was die Zukäufe bedient hat, war damals 5. Also haben wir auf die Karte geguckt und haben gesagt, okay, du machst den, du machst den, du machst den, du machst den. Und einer muss 2 machen. Und dann sind wir zu den Betrieben gefahren. Haben erstmal viel mit denen geredet, zugehört, es ist angeguckt, vor Ort, Skilagerhallen gelaufen.
Was? Und, ja. Was bist du... Was hast du da gelernt, wenn du so, oder was nimmst du da für dich mit, als du dann mehrfach sozusagen, du kommst in einen Betrieb rein, der ist völlig fremd. Das sind gelebte Prozesse der vergangenen 30 Jahre, also je nachdem, wie lang, aber was hast du da erlebt?
Ganz viel, aber ich finde, also was immer stimmt, ist so der erste Eindruck, den du hast, dass du, wenn du kommst und Termine werden pünktlich eingehalten und irgendwie steht ein Kaffee auf dem Tisch und gibt irgendwie den Standard Mad Eagle, den man ja kennt im Handwerksbetrieb und so. Und dann meistens, also wenn solche, sag ich mal, vermutlich einfachen Prozesse erstmal gestimmt haben, dann war in dem Betrieb auch meistens ein komplettes Chaos. Das habe ich gelernt. Das zweite ist, wir haben zu Beginn erstmal vor allem Prozessaufnahmen gemacht und alle waren immer sehr dankbar für die Zeit. Also es klingt so simpel, aber sich am Anfang mal hinzusetzen und es gab damals noch kein KI, ne? Wir haben halt Whiteboards und mein Kollege, Upsi, Grüße gehen raus, hat dann irgendwelche Zettelchen gehabt und dann haben wir wirklich immer erstmal uns den Prozess angeguckt und alle waren sehr dankbar dafür, dass man sich die Zeit genommen hat. Das habe ich auf jeden Fall gelernt. Sehr viel, ich habe ganz viel Respekt bekommen dafür, für die, das waren ja Betriebe, die das alles selber aufgebaut haben. Und das heißt, also so auch diese Kundenbeziehung, dann gab es dann schon noch Geschäftsführer, die dann irgendwie im Meeting dann nochmal so eine WhatsApp bekommen haben und gesagt, ach, wieder eine Anlage verkauft und so. Und dass sie das ja, weißt du, so über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut haben und mit ganz viel Blut und Schmerz und Zeit, die du dann halt nicht für die Familie und sowas hast, das habe ich auch sehr nochmal gewertschätzt, ne? Schwebt man ja manchmal so über den Dingen, so Startup und das, ja, das geht, der muss heute schneller gehen, aber das sind halt gewachsene Kundenbeziehungen. Das war auch nicht immer einfach, ne? Kunden, die vorher irgendwie ein grünes Logo gut fanden, auf einmal zu erklären, ja, das ist 1,5 Grad und das ist Lila jetzt und ist trotzdem gut und eigentlich doch viel, viel besser jetzt.
Ja. Ja, das stelle ich mir tatsächlich eben vor, diese neue flippige Energie, die ihr ja quasi da auch mit an den Tisch bringt und dann dennoch sozusagen das zu wertschätzen, dass da eigentlich irgendwie wirklich Jahrzehnte an Historie zu einem wirklichen Wert geschaffen wurden. Und den dann sozusagen so, ja, das quasi gut zu integrieren. Das stelle ich mir sozusagen herausfordernd vor. So.
Ja.
Das ist ja so ein bisschen du hast sozusagen angefangen zu integrieren. Jetzt ist es so, dass du dieses Wissen, die Erfahrung ja quasi genutzt hast, um ein neues Venture zu gründen. Vielleicht kannst du ja mal, ich sag mal, in ein oder zwei Sätzen Ankerkern einmal sozusagen darstellen. So ein bisschen nicht nur, was steht da bei LinkedIn, sondern genau, was macht ihr und wie helft ihr euren Kunden?
Sehr gern. Also zum einen bin ich jetzt natürlich nicht allein. Wir sind ein Dreierteam mit Felix und Andi und Ankerkern. Ich sage immer, der Name ist Programm. Wir verankern KI im Kern von Unternehmen, von mittelständischen Unternehmen. Und zwar ist es so, und da kommt eigentlich so ein bisschen das zusammen, was ich eingangs auch gesagt habe. Also was wir aktuell sehen, ist, KI ist natürlich in aller Munde. Die KI-Katze ist aus dem Sack. Es ist vollkommen verstanden, dass man Businesses in Zukunft mit KI aufbauen muss und dass bestehende Businesses sich hin transformieren müssen und mit KI also in ihrem Kern verankern müssen. Aber dass eigentlich alle damit überfordert sind. So, es gibt so eine Studie, da stehen drin, 95% der KI-Projekte scheitern aktuell und es liegt vor allem daran, dass technisches Know-how fehlt, personelle Ressourcen und da gehen wir halt rein und befähigen. Das sind jetzt schon mehr als zwei Sätze, ich kann gerne noch weiter ausführen.
Bring es gerne zu Ende, ja.
Bring es gerne zu Ende. Genau, und was wir machen ist, wir treten erstmal einen Schritt zurück. Also das Erste ist, wir bauen einen sogenannten digitalen Organisationszwilling des Unternehmens, auf dem wir dann KI-Agenten laufen lassen und die Mehrwerte stiften. Und das heißt, initial machen wir genau das, was ich auch bislang immer gemacht habe, ist, wir setzen uns erstmal mit den Unternehmen hin. Wir fahren auch raus, weil der deutsche Mittelstand ist nämlich nicht in Berlin, sondern im Süden. Und da sitzen wir auch gerne mal 7 Stunden in der Bahn und fahren zu den Betrieben vor Ort. Und das Erste ist, was wir machen, ist, dass wir mit den Kernteams, mit Inhaber, Geschäftsführer wirklich in kleiner Runde uns erstmal die Prozesse angucken. Wenn das dieser Fall ist, den du eingangs gesagt hast, dass alles in den Köpfen ist, müssen die natürlich erstmal rausgesaugt werden. Also das Wissen muss rausgesaugt werden. Und dann identifizieren wir gemeinsam Use Cases, also Anwendungsfälle für die Anwendung von KI. Und genau, und dann bauen wir KI-Agenten. Das heißt, für diese spezifischen Use Cases, speziell für diese Unternehmen, trainieren die im Parallelbetrieb, bis sie wirklich fehlerfrei laufen. 99 von 100 Vorgängen wirklich fehlerfrei durchlaufen und dann nehmen wir sie erst in den Realbetrieb rein. Und das heißt, das ist sozusagen dieses Befähigen, Mitnehmen, an die Hand nehmen. Und das Zweite ist, dass wir, und jetzt wird es ein bisschen futuristisch, den Unternehmen quasi helfen oder sie befähigen, eine Transformation zu machen hin zu einer agentischen Organisation. Also in Zukunft wird es ja so sein, wenn du auf so einen Betrieb guckst, 50-Mann-Betrieb, keine Ahnung, 12 Vertriebler, ein Vertriebsleiter, eine Produktion, eine Fertigung, wie auch immer, Service, hast du halt in Zukunft 12 Vertriebler vielleicht noch oder weniger und daneben 30 Agenten. Und du musst dich jetzt halt aufstellen, dass du dir eine agentische Organisation bauen kannst. Und das machen wir, indem wir erstmal Use Case für Use Case denen helfen, so einen digitalen Organisationszwilling zu erstellen. Und dann quasi eine Plattform an die Hand geben, um hin zu transformieren zur agentischen Organisation.
Ja, werdet ihr, also vielleicht vom C-Level gehe ich davon aus, werdet ihr mit offenen Armen empfangen. Wie ist die restliche Organisation? Wie offen sind die für diese Themen?
Also wir machen das bewusst schmal. Also wir sprechen erstmal wirklich nur mit der Geschäftsführung und dann sagen wir, ey, bevor wir jetzt hier den ganzen Betrieb umkrempeln, wollen wir uns erstmal einen Use Case angucken. Und das heißt, und dann sagt der klassische Fall, oh, wir haben jetzt gerade Themen im Vertrieb oder wir haben gerade Themen im Service. Und dann nehmen wir den Serviceverantwortlichen, den Experten haben für diesen speziellen Fall mit an den Tisch. Und involvieren sie von Anfang an. Aber wir rollen jetzt nicht KI sofort aus und dann sagen, hier KI für alle und hier Chats und Agenten und dies und das könnt ihr jetzt alles nutzen, sondern das ist quasi ein Top-Down Ansatz, wo wir quasi nur die involvieren, die auch betroffen sind und ganz viel natürlich kommunizieren.
Jetzt lass mal ein bisschen sozusagen reindiven in das Thema Post-Merger Integration, könnte man sagen, so ein bisschen so die Phase ja nachdem so ein Unternehmen gut durchprüft oder überprüft wurde. Wir waren beim Notar, wir haben das Unternehmen gekauft und wir wollen jetzt irgendwie so integrieren. Was würdest du sagen, war der eine Hebel, der am meisten so darüber entscheidet, ob irgendwie so ein Standort oder so eine Integration eigentlich schnell profitabel wird und irgendwie so richtig ins Laufen kommt? Wo würdest du sagen, wo guckst du als erstes hin, damit wir irgendwie zügig irgendwie abheben können?
Dazu würde ich sagen, immer noch, auch heutzutage, der Standortleiter. Also die Besetzung der Schlüsselposition. Das war auch bei uns, Standorte haben funktioniert, wenn Leute die Extrameile gegangen sind, wenn die motiviert waren, wenn die daran geglaubt haben, wenn die umgesetzt haben. Ne? Man muss sich ja vorstellen, die Prozesse waren nicht da. Wir haben das Playbook entwickelt, aber wir hatten nicht dieses eine Playbook und gesagt, hier und jetzt bau den Standort auf. Ne? Zum Beispiel ein großer Bottleneck am Anfang ist immer bei 1,5 Grad jetzt nochmal. So, ist ein Elektroinstallationsbetrieb. Das heißt, du brauchst einen Elektromeister. Das ist ein Riesenthema. Wenn du den Elektromeister nicht hast, kannst du nicht installieren.
Ja.
Das heißt, es ist super wichtig für mich, der größte Hebel sind immer noch die Menschen und die Besetzung der Schlüsselposition mit den richtigen Leuten. Dann das zweite ist Volldigitalisierung. Also natürlich ist es nicht immer einfach, wenn man noch kein System hat. Heutzutage gibt es ja keine Ausreden mehr, weil man mit KI so schnell sich Software auch bauen kann. Das ging damals alles noch nicht so. Aber grundsätzlich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass alles in ein System muss. Das ist natürlich schwieriger im Handwerk und dann ist ja, und dann war ich beim Kunden und dann hat er mich schnell angerufen und dann haben wir das noch schnell gemacht. Aber gerade mit AI hast du heutzutage so viele Möglichkeiten, kannst einfach danach reinsprechen und hast ein Bautagebuch, was erstellt wird. Ja. Das heißt, voll Digitalisierung, alles ins System. Und das dritte ist, haben wir natürlich schon drüber gesprochen, eingangs KPIs. Ich glaube nur daran, dass man Dinge optimieren kann, wenn man sie natürlich auch messen kann und wenn man weiß, auf was man optimiert und woher man kommt.
Ja. Was wären jetzt sozusagen die drei Kennzahlen, wo du sagen würdest, die zeigen für dich so, okay, wir fliegen ab, wir legen los. Was sind die drei Kennzahlen, die so ein Standort dir zeigen, dass ein Standort on track ist?
Mhm. Also das erste ist Auftragseingang. Also für mich ist das ein Frühindikator für Umsatz. Ne? Also am Anfang, du brauchst immer eine volle Pipeline. Aufträge. Das nächste ist natürlich der Deckungsbeitrag oder die Marge. Also du musst natürlich wissen, wie viel Marge steckt in dem Auftragseingang, den du vielleicht dann 6 Wochen oder 3 Monate später umsetzt und wie viel verdienst du da dran. Und das dritte ist schon die Latenz. Also man muss eigentlich verstehen, was wann wie passiert, sodass du, wenn du jetzt planst, ich habe einen Umsatz X im September, musst du da immer schon zurückrechnen können und sagen, okay, wenn ich einen Umsatz X im September machen will, dann brauche ich aber jetzt schon im Mai so und so viele Leads, dann muss ich Angebote legen, Aufträge machen, dann kommt das, ne, dann ist der Kunde im Urlaub. Dinge, die, also eine Latenz. Und das vierte, hast mich nicht gefragt, aber nehme ich jetzt trotzdem mit rein, ist das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und das kann man natürlich relativ schwer messen, aber trotzdem würde ich das immer empfehlen. Ich habe da auch einen alten Kollegen von mir, der hat das sehr gut gemacht. Ich habe es leider nicht immer geschafft, aber der hat sich wirklich zum Auftrag gemacht, einmal im Monat, also immer mal mit jedem Mitarbeiter gesprochen zu haben und das halt rotieren. Das kommt natürlich dann drauf an, wie groß deine Firma ist oder deine Division. Aber abzufragen, wie es den Mitarbeitern geht. Und das kann man auch, indem man mal fragt, ey, wie läuft's gerade? Sag mal, wie geht's dir heute von 0 bis 10? Und deswegen wäre das viele für mich.
Okay, genau, das wäre jetzt tatsächlich meine Frage gewesen. Wie war euer Best Practice, das zu messen? Ne? Ich glaube, ich empfinde das halt tatsächlich auch irgendwie relativ schwer. Auf einer Skala von 1 bis 10, so wie fühlst du dich sozusagen bei uns in der Gemeinschaft? Bist du noch on track und so weiter? Das ist denkbar, aber ihr hattet da jetzt auch nicht andere Instrumente, mit denen ihr da gearbeitet habt.
Nee, also ich meine, da gibt es natürlich Tool-Anbieter, da kann man sehr umfangreiche Mitarbeiterbefragungen machen, geht heutzutage auch mit KI schneller. Ich bin da immer noch so ein bisschen oldschool. Ich finde, das ist die Aufgabe der Führungskraft und die muss dann eine Abfrage starten können und muss halt sagen können, ob die Mitarbeiter zufrieden sind und wo es gerade hakt. Und ich würde, also das ist eher für mich eine qualitative KPI.
Jetzt, ihr habt ja sozusagen so ein bisschen integriert. So, also da, also jetzt gibt es aber ja auch den klassischen Nachfolger, der sozusagen in so eine klassische Nachfolge geht. Und oft erlebe ich sozusagen, dass der Deal eigentlich nicht sozusagen am eigentlichen Deal scheitert es nicht, sondern irgendwie danach. Da ist ein Interview, das sehr bezeichnend irgendwie die Aufträge, so mit Unterzeichnung des Vertrages gingen die Aufträge runter. So, davor, ne? Und was würdest du sagen, so nach der Übernahme, was sind so drei Fehler, die da irgendwie passieren können und auf die man auf jeden Fall dringend gucken sollte?
Ja, also das, ich bin voll deiner Meinung. Das erste ist auf jeden Fall dieses Umbauen mit der Brechstange. Das sieht man ja immer wieder und der Nachfolger kommt, frischer Wind, hat einen Plan, hat ein Ziel, rein da. Und sich wirklich nicht die Zeit zu nehmen, zuzuhören. Ne? Den Fehler habe ich auch viel gemacht. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Aber erstmal komplett verstehen, warum ist das denn so? Ne? Das kann ja sein, dass man diesen Prozess dann später verändern will. Aber irgendwie gibt es ja einen Grund, dass alle, ich sage auch immer, es gibt immer so einen Thomas im Betrieb. Eigentlich gibt es überall einen Thomas, dass alle immer zu Thomas gehen. Und wenn Thomas nicht da ist, steht der Betrieb. So, warum ist es so?
Ja.
Das zweite ist, diesen Wissenstransfer zu verpassen. Also das Wissen nicht abzusaugen. Sich auf andere Sachen zu konzentrieren, sich nicht die Zeit zu nehmen, mit den Leuten zu sprechen. Das geht heutzutage auch viel schneller, als es damals ist. Ne? Kann man KI-geschützt auch Befragungen starten, dann hat man Transkripte, daraus kann man sich Prozesse schon mal bauen und dieses Wissen einfach nicht mitzunehmen, selbst wenn, dann, wenn man dann irgendwie diesen Altinhaber noch im Beirat hat oder ne, also es gibt ja immer wieder diese Geschichten von, ja, ich wusste halt, dieser eine Kundenordner, der steht im Keller unten rechts, aber nur dort. Genau, das ist ein Riesenfehler. Und das dritte ist Digitalisierung als Tool und nicht als Strukturarbeit zu begreifen. Und damit meine ich, dass wenn man dann nachher halt hingeht und sagt, ah, das ist jetzt so ein altes, selbstgebasteltes ERP-System oder D&D-Software, wir machen jetzt was Neues, sich dann nicht die Zeit zu nehmen, vorher die Prozesse zu definieren. Das meine ich halt mit dem Zeit nehmen, Wissen aufsaugen, Sollprozesse mal runterzuschreiben und dann zu digitalisieren. Weil dann passiert halt das, wird auch häufig gesagt, shit in, shit out. Mhm. Und dann hast du eigentlich nur ein weiteres Tool, hast aber nicht das gemacht, was du eigentlich hättest machen sollen, den Prozess zu digitalisieren, den du auch haben willst.
Mhm. Ich glaube, das wäre auch eine Frage, wie kannst du denn eigentlich messbar machen, ob du sozusagen das, ob das Wissen sozusagen wirklich an einer Person, kann man das irgendwo erkennen? Also das ist ja so ein bisschen, kann man sagen, man kommt in so einen Betrieb rein, man sieht den Thomas, der weiß das alles und ich überlege gerade, ob das irgendwie noch messbar gemacht werden kann, so dass man irgendwie vielleicht auch noch sieht, es gibt nicht nur einen Thomas, sondern es gibt auch noch einen Jürgen, der halt eben neben Thomas auch noch ganz schön viel Wissen hat, aber vielleicht habe ich das gar nicht gesehen. Also gibt's da, würdest du sagen, es gibt eine KPI oder was das messbar macht?
Na, man sieht zum Beispiel, finde ich immer, dass sich die Durchlaufzeiten von einem Prozess verändern. Dafür brauchst du keine KPI, aber du merkst halt, wir kommen hier nicht weiter. Wir können halt diese Einkaufsentscheidung nicht treffen. Wir können diesen Lieferanten nicht onboarden oder wir können Entscheidungen nicht treffen, weil Thomas ist jetzt gerade 2 Wochen im Urlaub. Das ist so das Erste. Dann das Zweite ist, kritisch ist immer, Thomas hat keine Vertretungsregel. Das finde ich auch. Dann weiß halt immer irgendwie, wenn Thomas weg ist, es gibt halt nicht nochmal, es gibt keinen zweiten Thomas. Was machen wir dann? Super kritisch. Und das Dritte ist, im Endeffekt, also die Durchlaufzeit Und du siehst es aber auch, wenn du dir die Prozesse anguckst und mal simpel fragst, wer macht was wie wann. Ich denke da jetzt gerade praktischerweise an den einen Kunden, den wir haben, wo Deutschland ist ja bürokratisch und du musst ja für alles Anträge stellen, ist ja klar. Und die machen so Bohrungen und da gibt's halt Wasserrechtsanträge auf Kreisebene organisiert. Natürlich, okay. Also immer unterschiedliche Formen. Und gibt's den Helfer jetzt auch und so, aber da gibt's halt dann vielleicht eine Mitarbeiterin, die nur das macht und dann stoppt das Projekt, weil diese Mitarbeiterin gerade nicht da ist und niemand weiß, wie man diesen Antrag, also natürlich kann man sich das dann schon erschließen, aber so die Kundendaten dafür halt zum Beispiel nicht hat, das finde ich immer so sehr kritisch. Also das siehst du dann schon in dem Projekt, also Durchlaufzeiten und ob es Blocker gibt, mal simpel gesagt.
Du bist ja jetzt so ein bisschen eigentlich quasi wieder aus der operativen Firma wieder zurück in die Beratung, könnte man sagen. Das ist wahrscheinlich nicht ganz richtig, oder? Also würdet ihr euch als Beratungsfirma jetzt mit Ankerkern sozusagen bezeichnen oder was wäre die richtige Bezeichnung für euch?
Aber ich denke, ich würde sagen, es ist ein Misch. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt eine Mittelständler an die Hand geben und sagen, bau dir jetzt selber KI-Agenten und einen digitalen Organisationsfitting, herrscht da Überforderung. Und Beratung würde ich unterschreiben im Sinne von befähigen, in Kontrolle geben, an die Hand nehmen für einen gewissen Zeitraum, dann ja. Von daher, mit Einschränkungen.
Okay. Erzähl mir doch mal jetzt nochmal im Detail, was bedeutet ein Organisationszwilling und was hat der Käufer konkret was für einen Mehrwert nehme ich als Käufer in den ersten 12 Monaten irgendwie davon mit?
Okay, also ein digitaler Organisationszwilling ist sozusagen ein Abbild von deinem Betrieb, digital. Organisationszwilling, ja, sozusagen. Und du musst dir das vorstellen, wir gehen nicht hin und sagen, wir machen komplett einen digitalen Organisationszwilling komplett von einem Unternehmen, sondern wir fangen mit dem Finger an, also Use Case basiert. Und dann musst du dir das so vorstellen, dass wir zum Beispiel sagen, du hast jetzt eine Herausforderung, beispielsweise wieder im Service. Das ist ein Fall, den wir jetzt einmal eine Sollbruchstelle, wo du Unterstützung brauchst. Es kommen Kundenanfragen rein. Es gibt eine Person, die diese nur bearbeiten kann und die braucht halt Unterstützung. Dafür brauchst du einen KI-Agenten, der diese Serviceanfragen in die Zeit bearbeitet, vorfiltert, vorselektiert. Lalalala. Und dann bauen wir das und dann machen wir für diesen einen Use Case einen digitalen Organisationszwilling quasi den Finger. Und du musst dir das so vorstellen, in dem Falle weißt du, wo kommen Daten her, wo gehen sie hin, was passiert in diesem Prozess, wer macht was wie wann und welche Systeme sind involviert. Also du siehst dann ganz genau, hier kommt eine E-Mail rein, die wird halt aber in diesem System abgelegt, dann wird nochmal da nachgeguckt im Katalog nach der Seriennummer und dann wird's letztendlich gibt's eine E-Mail, die wieder rausgeht. Das ist ein digitaler Organisationszwilling und der Mehrwert ist, das messen wir immer, dass wir vorher zum Beispiel, wie gesagt, KPI ist ja wichtig, sagen, wie lange brauchst du denn jetzt dafür? Oder wie viel Umsatz geht dir zum Beispiel verloren? Kann ja auch sein, dass man halt Serviceanfragen nicht bearbeitet oder Angebote nicht nachfasst. Ja, ich denke so ungefähr 30%. Ja, jetzt brauche ich halt pro Anfrage 20 Minuten oder eine Viertelstunde. Ja. Und dann messen wir das im Verhältnis zu dem, wie lange der KI-Agent dafür braucht. Und damit hast du dann quasi den Mehrwert, den er stiftet und kannst dann auch ganz genau sagen, was hat hier dieses Projekt an ROI gebracht und ne, und dann gibt es noch andere Sachen. Also Mitarbeiter werden dadurch ja entlastet, mehr wieder strategische Sachen zu tun, sich auf die Kundenbeziehung zu konzentrieren. Also von daher genau in die Richtung.
Wie würdest du sagen, nimmt dir das Team mit, wenn die sozusagen Angst vor, ja, ich sag mal, KI-bedingten Stellenabbau haben oder haben könnten?
Welches Argument? Also wir sagen halt immer, die Mitarbeitenden können sich wieder auf das Menschliche konzentrieren. Keiner wird mehr in Zukunft arbeiten. Es ist auch wieder ein Fall wirklich aus der Realität und nicht vor 3 Jahren, sondern kürzlich. E-Mail kommt rein, Daraus wird eine PDF gemacht, dann werden Ordner angelegt. Diese PDF wird in diesen Ordner gepackt, dann noch die Excel dazu. Dann gibt es noch einen Dokumentenscan und dann geht die nächste Rolle und erstellt das Angebot. Das muss kein Mensch in Zukunft mehr tun, sowas. Und da also eine Entlastung von den repetitiven, lästigen operativen Aufgaben und mehr Konzentration hin zu dem strategischen Kundenbeziehung, das Emotionale, ne, Instinkte, also einzuschätzen, ah, dieser Kunde ist jetzt wirklich sauer, ich rufe den jetzt mal an. Das, also und von daher, wenn wir das erklären und alle verstehen, dass die KI Katze aus dem Sack ist und dass sich die Arbeitswelt diesbezüglich verändern wird und man sagt ja auch nicht ohne Grund, die KI nutzen werden, die wird es in Zukunft noch geben. Es wird aber schwierig für die werden, die KI halt nicht in Nutzung haben.
Ja, aber die Erfahrung ist, würdest du sagen, dass die Erfahrung immer noch da ist, dass der Widerstand, erlebst du diesen Widerstand oder ist es eher so, ihr lauft überall mit offene Türen ein?
Wir hören halt gut zu am Anfang. Wir sagen erstmal, was machst du den ganzen Tag? Und dann kommt ja meistens schon raus, oh, die machen das ja auch nicht gerne. Also wer macht denn gerne bitte aus einer E-Mail eine PDF und legt dann eine diverse Ordnerstruktur an? Also von daher, und dann sind alle klar erstmal vorsichtig, ja, und kann ich dann auch sehen, was der KI-Agent macht? Und wir so, ja, der Mensch bleibt immer in Kontrolle. Und kann ich auch, geht der auch raus und geht direkt an die Kunden? Nein, macht er nicht. Also ganz viel Aufklärung. Ich sehe in der Praxis, dass die Leute noch nicht verstanden haben, was alles möglich ist. Und wenn wir dann zeigen, ich so, du, das ist nicht nur ein Agent, der dir die Verträge durchsucht, der kann auch den Vertrag schon schreiben, der könnte den sogar rausschicken. Dann gibt es halt diesen Aha-Moment, wo alle sagen, ach krass. Und wenn wir dann sagen, okay, der macht aber genau das, was du willst, weil der ist genau auf dich und dein Unternehmen und dein trainiert, dann finden die das gut. Aber was die Leute nicht gut finden, ist der ganze KI-Buzz. Also so dieses KI wird alles lösen oder sowas. Das ist zu unkonkret.
Wird alles lösen und wird sozusagen alles irgendwie maßlos verändern. Ich habe ja ein bisschen den Eindruck sozusagen, dass es wird, das wird ja irgendwann auch zur Commodity, so ein bisschen als Technologie steht sozusagen KI zur Verfügung. Das heißt, irgendwie werden wir neue Herausforderungen wir haben, die aber, glaube ich, eher sozusagen so ein bisschen zwischenmenschlicher Natur sind.
Ja, voll.
Und wenn ich es richtig erinnere, dann gerade vor kurzem eine Studie gelesen, dass gerade Unternehmen, die in der KI-Adoption sozusagen relativ weit sind, eher Stellen sozusagen noch dazu nehmen, weil sie sozusagen verstanden haben, was für Möglichkeiten wir eigentlich haben, wie viel schneller wir arbeiten können und dass da eigentlich eher ein Stellenabbau sozusagen eigentlich nicht sichtbar ist, sondern eben eher Wachstum dadurch generiert wird. Das finde ich irgendwie so erstmal kontraintuitiv, ja, weil die Idee natürlich auch ist so, die One-Man-Billion-Company, wie schnell wird es die geben? Das ist natürlich nicht gedacht, aber ja, es ist, man kann es ja eben nicht genau, wie du sagst, die KI-Katze ist aus dem Sack, das wird nicht weggehen. Daraus jetzt eher sozusagen auf die Möglichkeiten zu gucken, finde ich auch spannend.
Die Arbeitswelt wird sich einfach grundlegend verändern. Es ist wirklich das, Bürokauf, Frauen und Männer in der Form. Das ist einfach so. Das muss man verstehen. Auf der anderen Seite gibt es dadurch neue Möglichkeiten, grundsätzlich anders zu arbeiten. Grüße gehen raus an meinen Co-Founder Felix. Wirklich deutlich schneller zu sein. Er sagte mal, ein Wunderwerk, wir fliegen. Und ja. wenn du halt weißt, was du machen willst. Du musst schon von hinten denken, ne? Also das, und dir halt auch von Anfang an so ein Setup bauen. Genau. Und das ist überfordert halt am Anfang, das verstehe ich auch.
Was würdet ihr sagen, könnt ihr prozentual sagen, ihr hebt Effektivität, Effizienzen um, was weiß ich, 50%?
Das kommt voll drauf an, ne? Also das, ist es eine Zeitersparnis, die wir machen, ist es eine Umsatzerhöhung dadurch, weil zum Beispiel bei einem Angebotsnachfasser sind die 30%, auch ein Case, sind 30% der Kostenvoranschläge wurden nicht nachgefasst. Also ich so, ja, okay, und warum? Ja, das sind dann die höher bepreisten Kostenvoranschläge, also die lukrativeren Aufträge, wo die Kunden länger drüber nachdenken. Und ich so, okay, also, und die fasst ihr nicht nachher, ja, die gehen uns schon durch die Lappen, so 30%. Das kann ja nicht sein. Also das dann halt, ja, wirklich, das ist halt Realität. Und dann, das ich meine, ganz ehrlich, also natürlich können wir da helfen und einen KI-Agenten bauen, der nachfasst, aber man könnte auch einfach sich jeden Freitag einen Termin machen und nochmal den Vertrieblern auf die Finger hauen und sagen, jetzt bitte ruft die Kunden an, was der Stand ist bei den Angeboten. Und das sind so die Sachen, finde ich, viel besser als zu rechnen, okay, vorher habe ich dafür 50 Minuten gebraucht und jetzt geht's halt schnell und dann muss ich nochmal kontrollieren. So umsatzrelevante Sachen.
Liebe Eva, lass uns mal einen Deep Dive in das Thema machen. Wie baust du ein Unternehmen so auf, dass es sich wiederholen lässt? Also wie baue ich mir sozusagen eigentlich einen Expansion Blueprint in der Praxis auf? Die drei häufigsten Fehler beim Aufbau neuer Standorte oder Einheiten und wie man sie vermeidet. Was würdest du sagen, sind die drei häufigsten Fehler beim Aufbau?
Ich glaube, so ähnlich hatten wir das in die zwei ja schon besprochen. Also falsche Besetzung der Schlüsselperson, dann nicht sich vorher Gedanken zu machen. Also Greenfield ist natürlich super, ne? Greenfield ist gut, also wenn man auf der grünen Wiese ein Unternehmen aufbaut, dann hatte man bei 1,5 Grad den Vorteil, dass durch die zugekauften Betriebe man quasi die Realität der Betriebe kannte und daraus einen Blueprint entwickeln konnte und sagen konnte, okay, so und so macht Sinn oder durch Erfahrung oder halt indem man die Mitarbeiter fragt. Und du hast halt dadurch eine Vergleichbarkeit geschaffen, die du ja sonst nicht hast, weil du ja nicht einfach zu deinem Wettbewerber gehen kannst und sag mal, wie hast du deinen Service aufgebaut oder deine Auftragsabwicklung? Also von daher so viel wie möglich, also die richtigen Leute Schlüsselpositionen richtig besetzen. Sollprozesse einführen, vorab natürlich, um dann halt zu wissen, wie man für welche Rollen wie braucht. Und die größten Fehler beim Standortaufbau, ich würde sagen, immer noch Zeit, sich die Zeit zu nehmen, nicht zu schnell zum Beispiel den Vertrieb zu skalieren, weil man hinten die Operations noch nicht aufgebaut hat, kann ein Fehler sein, ne? Dass du halt schnell viel verkaufst. Das ist und dann halt später in der Operations merkst, okay, das hätte man so nie verkaufen können, an den Aufträgen nicht mehr verdienst. Operations natürlich dann entsprechend weniger. Dann halt auch wieder gefrustet ist, wenn Operations natürlich entscheidet, was verkauft werden soll, würde gar nichts mehr verkauft werden, muss man auch fairerweise sagen. Also dieses Zusammenspiel zwischen Vertrieb und was auch immer dann in der Operations passiert, das ist ja von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, ne? Also eine Fertigung, eine Produktion, beim Handwerk halt irgendwie eine Auftragsabwicklung. Dieses Zusammenspiel würde ich auf jeden Fall austarieren wollen und nicht so schnell den Vertrieb skalieren und hochrampen. Es ist eigentlich genau das, also die Personalentscheidung falsch zu treffen und nicht in KPIs zu denken. Also irgendwie einen Businessplan zu bauen nicht zurückzurechnen. Ja, das kann ich auch wiederholen.
Wie setzt man ein KPI-System auf, das auch jemand ohne Controlling-Background versteht? Mhm.
Also meine Empfehlung ist es immer mehr, also weniger ist mehr, so rum. Also auf jeden Fall natürlich je nach Bereich, Function, die gängigen KPIs, die man halt so hat, also Auftragseingang, Angebote, Latenzen, Conversion Rates, hinten raus Umsatz und so, das ist, und ich würde mich auf die großen Sachen konzentrieren. Natürlich kannst du dann halt nachmessen und sagen, oh ja, wir haben unsere Conversion Rate gesteigert um 1%, aber wenn du die Conversion Rate gesteigert hast von einem geringeren Angebotsvolumen, weil du weniger Angebote gelegt hast, ist es trotzdem am Ende suboptimal, mal simpel gesagt. Ja, also das ist das Erste. Ich würde ganz konkret 5 bis 7 Kennzahlen empfehlen pro Einheit oder Function. Ich würde eher auf Frühindikatoren setzen, das hatte ich auch schon gesagt, wirklich. Auftragseingang ist ein Indikator für Umsatz, Angebote ist ein Indikator für Aufträge. Umsatz hinten raus, Aufträge zu haben, ist ein Indikator für Servicefälle. Also eher von hinten nach vorne zu denken und Frühindikatoren eher im Blick zu behalten. Und ganz wichtig, jede Kennzahl braucht einen Owner. Es macht keinen Sinn, zum Beispiel Kundenzufriedenheit zu messen, NPS, und dann sagt ihr ab und dann gibt es halt niemanden, der dafür verantwortlich ist. Dann solltest du es trotzdem messen, aber du solltest auf jeden Fall jemanden finden, der dafür verantwortlich ist und versucht, die Kennzahl zu verbessern.
Ich kenne das so ein bisschen aus, sozusagen Ergebnis- und Fortschrittskennzahlen. Anderer Begriff für das Gleiche, was du jetzt sozusagen auch gerade meintest da.
Wunderbar.
Welche eine Sache sollte jeder Käufer in den ersten 90 Tagen umsetzen, um sein Unternehmen skalierbar zu machen?
Aufsaugen. Implizierte Wissen, nicht bloß das Wissen, was irgendwie in irgendwelchen Handbüchern steht, die eh veraltet sind, sondern das implizite Wissen der Schlüsselperson strukturiert erfassen. Nicht bloß, ey, wie machst du das und das, sondern sich wirklich die Zeit nehmen. Und das strukturiert erfassen, das Allerwichtigste. Und in den ersten 90 Tagen wird es noch gar nichts optimieren, ehrlicherweise. Da würde ich wirklich mich nur damit beschäftigen, zu verstehen.
Eva, vielen Dank für diese spannende Folge. Du hast, glaube ich, wir haben so ein bisschen einen Rundumschlag, sowohl aus der Vergangenheit, was hast du sozusagen aus dem Scaling Up oder Scaling von 1,5 Grad, da haben wir was erfahren über generell das Thema Unternehmensnachfolge bis hin zum Organisationszwilling, das, was ihr quasi jetzt heute in die Organisation reinbringt. Das Unternehmen ist jetzt, wenn ich es richtig erinnere, so ein halbes Jahr alt etwa.
Ein bisschen kürzer, aber klar, die Vorarbeiten für das Unternehmen sind seit Anfang des Jahres, aber genau.
Ja,
ein junges Unternehmen.
Genau, also was ich so ein bisschen mitnehme, wer kauft, muss auch bauen können. Also nicht nur im Sinne von alles neu machen, sondern im Sinne von, ich weiß, wie ich aus diesem Unternehmen so ein bisschen ein System baue, wie ich systematisch vorgehe, wie ich Wissen zugänglich mache, was in den Köpfen von Thomas ist. Und dass ich so ein bisschen gucke, wie sich das wiederholen lässt. Und du hast uns eigentlich ganz gut aufgezeigt, wie das funktioniert. Daher vielen, vielen Dank und schön, dass du da warst.
Danke, Tim, und hat Spaß gemacht. Mein erster Podcast, ich bin da ganz transparent, fand ich richtig cool, hat Spaß gemacht.
Schön.